Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Wer aus seinem Heimatland flüchten muss, aus welchen Gründen auch immer, der lässt zurück seine vertraute Umgebung, seine sozialen Netzwerke und die Strukturen seines Alltagslebens. All das müssen sich Geflüchtete an ihrem Zufluchtsort mühsam wieder aufbauen. Wie gut das gelingt, das hängt davon ab, wie die ersten Monate nach ihrer Ankunft aussehen.
Was sind denn nun die Integrationsvorteile von einer Unterbringung in der Gastfamilie? Zum einen sehen wir, dass die private Unterbringung bei Gastfamilien zu nachhaltigem Kontakt natürlich mit den Gastfamilien, aber auch anderen Personen führt. Und wir sehen auch, dass viele der Gastfamilien die Geflüchteten in ganz vielen anderen Bereichen auch noch unterstützen, sei es bei Übersetzungsarbeiten, der Suche nach einer Arbeitsstelle oder eben auch dem Ausfüllen von Formularen. Das heißt also, dass die private Unterbringung zu mehr Sozialkontakten führt, das Gefühl stärkt, Teil der Gesellschaft hier zu sein und das Wissen und die Fähigkeit, Deutschland zu navigieren.
All das führt dazu, dass die Geflüchteten auch langfristig besser integriert sind. Der Sozialwissenschaftler Dominik Hangartner nennt das ein Integrationsfenster. Damit ist gemeint, das, was in der ersten Zeit nach der Ankunft von Geflüchteten in einem Land passiert, das bestimmt, wie gut sie langfristig integriert sind. Wer zum Beispiel in den ersten Monaten in einer Gastfamilie wohnt und nicht in einer großen Asylunterkunft, der hat auch langfristig bessere Chancen, gut anzukommen. Dominik Hangartner ist Co-Direktor des Immigration Policy Labs. Das ist ein Forschungsprojekt der ETH Zürich und der Stanford University. Hangartner und sein Team machen dort statistische Analysen, mit denen sie dann wiederum empirisch belastbare Vorschläge machen, wie man Migration sowohl für die Geflüchteten als auch für die Zufluchtsländer besser gestalten kann. In seinem Vortrag gleich erzählt er, wie er und sein Team das machen und erläutert das an zwei Beispielen. Sein Vortrag hat den Titel »Das Integrationsfenster – Wie sich die ersten Monate nach Ankunft auf die langfristige Integration von Geflüchteten auswirken«. Er hat diesen Vortrag am 27. November 2024 gehalten in Halle Saale im Rahmen des Symposiums Migration der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
Was wir versuchen mit dem Immigration Policy Lab und die Forschung, die ich heute vorstelle, ist nicht nur die von mir, sondern von meinem Team mit Leuten an der ETH Zürich, aber auch an der Stanford University, sind eigentlich drei Dinge. Und drei Dinge, die, wie ich finde, einer problemfokussierten und lösungsorientierten Sozialwissenschaft gut anstehen. Wir wollen im Bereich Migration und Integration die Integrationsdefizite von Migrantinnen und Migranten und Geflüchteten erstens beschreiben, zweitens analysieren und verstehen und wenn möglich den dritten Schritt machen und skalierbare Lösungen entwickeln und, wir sind natürlich Wissenschaftler, dann auch empirisch testen. Ich habe mir überlegt, was ich Ihnen vorstellen kann und ich möchte Sie nicht mit irgendwelchen seltsamen institutionellen Rahmenbedingungen aus der Schweiz langweilen, obwohl das natürlich für kausale Inferenz von Beobachtungsstudien unglaublich große Vorteile hat. Wir kommen später vielleicht im Frage-und-Antwort-Bereich noch dazu. Ich möchte auf zwei Dinge fokussieren. Das eine Studie in Deutschland über die Aufnahme in Gastfamilien und die Integrationsfolgen davon. Und das zweite, da gehen wir tatsächlich dann in die Schweiz und nach Holland zurück, wo wir versuchen, die initiale Zuteilung von Geflüchteten, sei es über Bundesländer, Kantone oder Arbeitsmarktregionen in Holland, so zu optimieren, dass die Geflüchteten einen möglichst einfachen Einstieg ins Berufsleben haben. Das Ganze findet natürlich vor einem Kontext statt von einerseits steigenden Asylanträgen und natürlich den Ländern, die noch näher bei den Konflikten, nicht nur Ukraine, sondern auch Syrien und Afghanistan sind, sieht es natürlich ähnlich aus. Gleichzeitig, das sage ich Ihnen hier in Deutschland nichts Neues, sehen wir eine Fragmentierung und Polarisierung der Politik, vielleicht in Teilen auch der Gesellschaft. Der dritte Punkt, und den möchte ich besonders hervorstreichen und können wir gerne auch zusammen diskutieren, was wir aber auch sehen, ist eine in der Mehrheitsbevölkerung stabile Unterstützung für Geflüchtete. Ja. Und weil das vielleicht in heutigen Zeiten fast kontrovers ist, wenn man die Tagesschau schaut oder die Kommentarspalte von gewissen Zeitungen liest, möchte ich das kurz empirisch begründen und gehe dann auf die beiden Studien ein. Was wir gemacht haben zweimal, 2016, das war also im Kontext der Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan, und dann nochmal 2022 im Kontext der Ukraine-Krise, ist, dass wir 15.000 bis 18.000 Personen in 15 europäischen Ländern befragt haben zu ihren Einstellungen gegenüber Geflüchteten. Jetzt, solche Einstellungsbefragungen gibt es wie Sand am Meer, und viele haben auch empirische Schwierigkeiten, schon nur aufgrund von Sorgen um soziale Gewünschtheit. Sagen uns die Personen denn wirklich, was sie denken, oder was sie vielleicht denken, was die Befrager und Befragerinnen hören wollen? Wir haben versucht, diese Probleme zu minimieren, indem wir den Personen Vignetten vorgelegt haben. Das sind Profile von fiktiven Geflüchteten, und sie nach jedem Profil gefragt haben, wie ihre Bereitschaft wäre, diese Person aufzunehmen oder nicht. Und diese Geflüchteten haben sich in den 9 wichtigsten Charakteristika, Fluchthintergrund, aber auch soziodemografischen Charakteristika, unterschieden. Diese haben wir randomisiert und konnten so herausfinden, welche Charakteristika die Aufnahmebereitschaft erhöhen oder senken. Ja. Validiert im Übrigen haben wir das mit genau den Daten, die Andreas schon angesprochen hat, aus diesen Gemeinden in der Schweiz, die eben über Einbürgerungen abgestimmt haben, konnten wir, weil wir in den gleichen Gemeinden diese Befragungen durchgeführt haben, da zeigen, dass die Attribute, die in der Einbürgerungsabstimmung zu einer Ablehnung oder Annahme geführt hat, die gleichen sind, die eben den Ausschlag geben in unserer Befragung. Wir haben das, wie gesagt, zweimal gemacht, 2016 und 2022. Und was wir hier sehen, ist quer durch diese europäischen Länder, dass knapp etwa 50% der Personen doch bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen. Ja? Und interessanterweise sehen wir hier, dass dieser Anteil in 2022 nicht ab, sondern noch leicht zugenommen hat. Das ist wir sehen das in der Differenz, in fast allen Ländern so, die einzige Ausnahme, die Tschechische Republik. Gut, das kann natürlich sein unter dem Eindruck der Ukraine-Krise, aber was wir auch sehen, ist, dass diese Stabilität und sogar leichte Zunahme der Solidarität mit Geflüchteten nicht nur auf Personen aus der Ukraine beschränkt ist, sondern auch auf Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern. Und wir sehen auch nicht, dass es nur für Personen, die einen christlichen Hintergrund haben, beschränkt ist, sondern wir sehen einen ähnlich großen Anstieg, nicht genau gleich, aber einen ähnlich großen Anstieg für Geflüchtete, die sich als Muslime bezeichnen. Das heißt also, dass diese Stabilität der Solidarität und die Solidarität insbesondere mit Geflüchteten aus der Ukraine nicht auf Kosten von anderen Geflüchteten zustande kam. Und wir interpretieren mit dieser wirklich groß angelegten und nach bestem Wissen und Gewissen repräsentativen Bevölkerungsbefragung diese Evidenz doch dahin, dass die lautesten Stimmen, die Sie vielleicht eben in der Tagesschau oder in der Kommentarspalte lesen, nicht unbedingt die repräsentativsten sind. Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn es eine solche Solidarität mit Geflüchteten gibt, wie kann man die aktiv nutzen, um Probleme und Integrationsdefizite, die auch bestehen, gemeinsam anzugehen. Und damit kommen wir nun zum Hauptteil des Vortrages. Zuerst möchte ich über ein Projekt reden, das nennt sich Unterkunft Ukraine. Das ist eine Plattform, die in Berlin beheimatet ist, unweit von hier, und die es sich zum Ziel gesetzt hat, und das auch sehr erfolgreich, Geflüchtete, die eine Unterkunft suchen, mit Gastfamilien, die bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen, zusammenzubringen. Im zweiten Teil, wie gesagt, gehe ich dann auf diese algorithmische Unterstützung bei der Kantons- oder Arbeitsmarktzuteilung zu, und wir sehen, was die Effekte davon sind. Diese Gastfamilienthematik ist nicht neu, das gibt es natürlich schon seit langem, aber insbesondere im Kontext der Ukraine-Krise wurde die noch mal wichtiger. Wieso? Weil in zahlreichen europäischen Ländern die üblichen Unterbringungsstrukturen für Geflüchtete natürlich völlig überlastet waren. Ja? Die sind schwer innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen hochzuskalieren, und da ist eben nur eine Frage, ob es möglich ist, dass vielleicht die Unterbringung bei Gastfamilien nicht nur als Puffer dienen, sondern auch eine gewisse Integrationsvorteile bieten. So ganz klar ist das allerdings nicht. Wir kennen einige mögliche Vorteile. Empirisch ist das bis anhin nur partiell untersucht worden. Aber man kann sich denken, dass die positiven Kontakte mit einheimischen Personen natürlich die Integration erleichtern. Wir sehen auch durch qualitative Befragungen, dass Gastfamilien häufig nicht nur Zimmer und Essen zur Verfügung stellen, sondern auch zusätzliche Unterstützung anbieten, sei es beim Gang zum Amt, bei der Unterstützung, bei der Jobsuche und so weiter und so fort. Und es ist auch naheliegend, dass die Unterbringung bei Gastfamilien oftmals eine weniger stresshafte Umgebung ist als im Vergleich zu großen Asylzentren. Ja. Gleichzeitig, und das will ich auch nicht verschweigen, gibt es auch einige Caveats. Beispielsweise sehen wir auch in den qualitativen Befragungen immer wieder Potenzial für Konflikte zwischen Geflüchteten und Gastfamilien, oftmals auch aufgrund unterschiedlicher Erwartungen. Gastfamilien zudem haben in der Regel keine Erfahrung im Umgang und der Unterbringung von Geflüchteten, ganz im Gegensatz natürlich zu den professionellen Sozialarbeitern in den Asylzentren. Und das war insbesondere im Kontext der Ukraine-Krise der Fall, wo viele Gastfamilien zum ersten Mal Geflüchtete bei sich aufgenommen haben. Und es ist leider auch so, da kann ich, glaube ich, so nicht nur für die Schweiz, sondern auch für Deutschland sprechen, dass Gastfamilien oftmals relativ wenig Unterstützung für die Aufnahme von Geflüchteten erhalten. Gut, also, wir wollten das empirisch angehen und schauen, was sind denn nun die Integrationsvorteile von einer Unterbringung in der Gastfamilie. Da haben wir mit Unterkunft Ukraine zusammengearbeitet, eine beeindruckende Organisation und Plattform, die sich, wie gesagt, zum Ziel gesetzt hat, Flüchtlinge an Gastgeber und Gastgeberinnen in ganz Deutschland zu vermitteln. Sie haben das sehr erfolgreich umgesetzt. Bis September 2022 waren über 160.000 Gastfamilien registriert und 65.000 davon, immerhin, ukrainische Flüchtlinge wurden an Gastfamilien vermittelt. Die Plattform ist nun dabei, das auszudehnen, sodass nicht nur ukrainische, sondern Geflüchtete aus allen Ländern davon profitieren können. Nun möchte ich Sie auf den nächsten Folien etwas langweilen und der Grund ist folgender. Wie Andreas schon gesagt hat, ist es uns immer ein großes Anliegen, dass wir nicht nur Korrelationen berechnen, sondern tatsächlich kausale Effekte. Am einfachsten geht es natürlich mit Feldexperimenten, wo wir Forschende zufällig zuteilen, wer bekommt eine Gastfamilie und wer muss im Asylzentrum ausharren. In diesem Fall ist das nicht nur praktisch schwierig, sondern forschungsethisch zumindest höchst fragwürdig und nicht etwas, was ich machen möchte. Ja. Also fokussieren wir uns auf das Nächstbeste, das wir können. Die Zusammenarbeit mit dieser Plattform ist auch darum für uns so interessant, weil es uns als Forschende Einsicht in die gleichen Daten und sogar noch ein bisschen mehr gibt, wie die Vermittlerinnen und Vermittler von Unterkunft Ukraine zur Verfügung hatten, über die Geflüchteten und die Gastfamilien zum Zeitpunkt der Vermittlung. Und weil wir Zugang zu all diesen Informationen haben und statistisch dafür kontrollieren können, wir haben das 2021 im Kontext von Arbeitsmarktdiskriminierung in einer Studie in Nature gezeigt, können wir die gleichen kausalen Inferenzen machen, wie wenn wir eben dieses Experiment tatsächlich selber durchführen könnten mit der zufälligen Zuteilung. Also, das heißt aber, wir müssen sämtliche Informationen, die die Vermittlerinnen von Unterkunft Ukraine zur Verfügung haben, ebenfalls berücksichtigen und statistisch in unseren Modellen einbauen. Deswegen wissen Informationen über den Registrierungsprozess für Geflüchtete, das ist die Startseite. Dann geben Sie 9 Variablen ein, wer braucht eine Unterkunft. Da geht es also um die Zusammensetzung, die Komposition der Familie, die totale Anzahl Betten, die gebraucht wird. Welche Sprachen werden gesprochen? Wo sind Sie zurzeit und wohin möchten Sie gehen? Und dann auch ein freies Textfeld, das wir natürlich auch mit modernen Methoden von Natural Language Processing analysieren müssen. Das Gleiche machen wir selbstverständlich auf der Seite der Gastfamilien, da sind einiges weniger Informationen. Die registrieren sich ebenfalls und geben da gewisse Charakteristika ihrer Unterkunft ein. Ja. Und wie gesagt, das Forschungsdesign ist, dass wir die gleichen Charakteristika über die Gastfamilie und die Geflüchteten haben, wie die Vermittlerinnen und Vermittler der UU, inklusive Geschlecht, Alter, Familiengröße, Sprachkenntnisse, Einreisedatum, Ankunftsort, Wunschgemeinde, Erwartebleibedauer und das Freitextfeld. Wir haben auch ein paar zusätzliche Informationen über die Geflüchteten, die die Vermittler nicht gesehen haben. Und das erlaubt uns tatsächlich, dieses Forschungsdesign zu validieren, sprich zu zeigen, dass in diesen zum Beispiel sexuelle Orientierung, da haben nur wir Zugang zu, die vermittelten und die nicht vermittelten Geflüchteten sich diesbezüglich nicht unterscheiden. Ja. Okay. Die Kontrolle dieser Kovariaten statistisch erlaubt uns eben, Unterschiede in den nachgelagerten Integrationsverläufen auf Unterschiede im Vermittlungsstatus, also mit oder ohne Gastfamilie, zurückzuführen. Ich zeige Ihnen zwei Arten von Analysen. Das eine, die sogenannte Intention-to-Treat-Analyse, die vergleicht Flüchtlinge, die von Unterkunft der Ukraine einer Gastfamilie zugewiesen wurden. Unabhängig davon, ob die Gastfamilie die Geflüchteten tatsächlich bei der Gastfamilie eingezogen sind und unabhängig davon, wie lange die Bleibedauer bei der Gastfamilie war. Ja. Das zweite, der Local Average Treatment Effect, fokussiert dann nur auf diejenigen, die tatsächlich eingezogen und eine Mindestanzahl Woche bei der Gastfamilie geblieben sind. Die Sorge ist natürlich, dass die etwas anders sind als die Grundgesamtheit. Gut. Erste Resultate kann ich Ihnen vorstellen, ein Jahr nach der Flucht, da haben wir alle befragt, Gastfamilien wie auch die Geflüchteten. Im Folgenden gehe ich auf die Geflüchteten ein. Zum einen sehen wir, dass die private Unterbringung bei Gastfamilien zu nachhaltigem Kontakt natürlich mit den Gastfamilien, aber auch anderen Personen führt. Was wir hier sehen, ist, dass die durchschnittliche Bleibedauer, der Modalwert ist nur 1 bis 2 Monate, im Durchschnitt sind es etwa ein halbes Jahr, also nicht ewig, und dann zieht die geflüchtete Familie weiter. Oftmals ist die Unterbringung im gleichen Gebäude wie die Gastfamilie. Und wir sehen auch, das ist das, was ich vorher angesprochen habe, dass viele der Gastfamilien die Geflüchteten in ganz vielen anderen Bereichen auch noch unterstützen. Sei es bei Übersetzungsarbeiten, der Suche nach einer Arbeitsstelle oder eben auch dem Ausfüllen von Formularen. Ja? Fast täglich wurde mit den Gastfamilien kommuniziert und es gab viele gemeinsame Aktivitäten, inklusive die Einnahme von Frühstück, Mittag und Abendessen. Und der allergrößte Teil der Geflüchteten musste nicht für die Unterkunft bezahlen. Also, was wir hier sehen, ist ein sehr enges Zusammenleben zwischen Gastfamilie und Geflüchtete. Und da können wir uns natürlich zu Recht, wenn wir das gesehen haben, erhoffen, dass sich das auch auf die mittel- und langfristige Integration der Geflüchteten auswirkt. Schauen wir das an. Was wir hier vergleichen, ist der Intention-to-Treat-Effekt. Wie gesagt, diejenigen Geflüchteten, die einen Vorschlag für eine Gastfamilie bekommen haben von Unterkunft Ukraine, verglichen mit denen, die ansonsten gleiche Charakteristika haben, in all diesen Merkmalen, die Unterkunft Ukraine beobachtet hat, aber nicht vermittelt werden konnten. Und was wir hier sehen, wir verwenden hier unser Messinstrument, die IPL-12, das ist eine Kurzform, das 6 Dimensionen von Integration abfragt, soziale Integration, also Kontakte mit der Aufnahmegesellschaft, psychologische Integration, fühle ich mich hier zu Hause. Navigational Integration wird oftmals unterschätzt, aber ist unserer Meinung nach ganz wichtig. Das ist, kann ich mich im Aufnahmeland orientieren? Weiß ich, dass ich, wenn ich Bauchschmerzen habe, eher zum Doktor und nicht gleich in die Notaufnahme gehe? Und weiß ich, wie ich eine Stelle finde? Sprachliche Integration, ökonomische Integration, natürlich Arbeitsmarkt und auch politische Integration, die natürlich bei Geflüchteten aus der Ukraine nach einem Jahr noch nicht im Vordergrund steht. Was wir hier sehen, ist, dass insbesondere die soziale und psychologische Integration zugenommen hat, und zwar etwa um eine halbe Standardabweichung bei jenen, die tatsächlich in der Gastfamilie platziert wurden. Wir sehen auch, dass diese Navigational Integration, die Orientierung im Aufnahmeland, auch bei da besser ist. Jetzt können Sie sagen, ja gut, die soziale Integration, Dominik, hast du vorher gezeigt, das ist ja schon fast mechanisch mit der Gastfamilie. Erstens möchte ich festhalten, dass die Befragung stattgefunden hat zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Personen schon von der Gastfamilie wieder weggezogen sind, ja, und der Kontakt mit ihnen doch noch Bestand gehabt hat. Aber wir haben auch einige Fragen mit sozialen Kontakten mit deutschen Personen außerhalb der Gastfamilie, und auch da sehen wir eine nachhaltige Verbesserung. Das heißt also, dass die private Unterbringung zu mehr Sozialkontakten führt, das Gefühl stärkt, Teil der Gesellschaft hier zu sein, und das Wissen und die Fähigkeit, Deutschland zu navigieren. Und wir sehen auch in weiteren Analysen, vielleicht weniger überraschend, dass diese Vorteile besonders groß sind im Vergleich zu jenen Personen, die in großen Asylzentren untergebracht wurden. wenn es hierzu keine Reklamation gibt, würde ich zum zweiten Teil übergehen. Passt das? Gut. Im zweiten Teil stützen wir uns nicht auf eine großartige Organisation, die das Problem der Unterbringung angeht, sondern wir haben versucht, selber einen Beitrag, einen skalierbaren Beitrag zur Behebung der drängendsten Integrationsdefizite von Geflüchteten zu leisten. Eine Motivation dafür war, dass ich schon, bevor ich mit dem Projekt gestartet habe, mit einigen Ländern, insbesondere Schweiz, Holland und den USA, den Flüchtlingsorganisationen da eng zusammengearbeitet haben. Wir haben da gemeinsame Studien gemacht über die Integrationsvorteile einer Verkürzung der Asylverfahren oder analysiert, inwiefern die Sprachkurse der Bundesagentur für Arbeit für Geflüchtete damals aus Afghanistan eben schlechter abschneiden als die viel teureren Sprachkurse des BAMF. Und als ich mit der vierten oder fünften Studie bei diesen Ministerien aufgekreuzt bin und wieder die gleiche Leier abgelassen habe, von dass wir eben von Anfang an investieren müssen und sich dann in den nächsten 5 oder 10 Jahren diese Investitionen auszahlen, hat irgendeinmal ein genervter Minister, er ist mittlerweile nicht mehr im Amt, gesagt, ja, Dominik, das ist alles schön und gut, aber wir brauchen etwas, was wir jetzt machen können und was günstig ist. Ja, da habe ich gesagt, naja, there's no free lunch und eben, der Return on Investment bei diesen Maßnahmen ist äußerst gut, aber ging dann trotzdem zurück in mein Kämmerlein bei der ETH Zürich. Und wir haben angefangen zu überlegen, was gibt es denn, was man einfach und kostengünstig verbessern kann. Und wir sind tatsächlich auf etwas gestoßen, das, glaube ich, aufgrund der Missstände in der aktuellen Verteilprozesse tatsächlich fast zu Nulltarif zu einer Verbesserung führen kann. Und somit kommen wir zur algorithmisch unterstützten Zuteilung von Geflüchteten. Ganz einfach, wenn wir 3 breite Kategorien von Einflussfaktoren auf die Erwerbsintegration aufreißen, dann würde ich die wie folgt charakterisieren. Einerseits spielen natürlich die persönlichen Charakteristika der Geflüchteten eine Rolle. Was für eine Ausbildung haben sie? Wie bereit sind sie, Neues zu lernen? Weil den Beruf, den sie vorher hatten, ist häufig nicht direkt anwendbar im Aufnahmeland. Was für Sprachkenntnisse haben sie? Und so weiter und so fort. Das zweite ist der geografische Standort. Nicht erst seit Raj Cherry wissen wir natürlich, dass wo man lebt, spielt eine große Rolle für die soziale Mobilität, aber auch für die berufliche Mobilität. Ja. Was wir nun machen, ist, dass wir auf eine dritte Kategorie fokussieren, die nichts anderes ist als die Synergien oder Statistikerinnen würden sagen, die Interaktionen zwischen den beiden, also die Interaktion zwischen geografischem Standort und den persönlichen Charakteristika. Um etwas weniger kontrovers zu sein, hier zeige ich Ihnen ein paar Daten aus der Schweiz. Das ist 3 Jahre nach Einreise sehen wir über die 26 Kantone die Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu sein für Geflüchtete. Und ich glaube, was wir hier sehen, sind 2 Dinge. Einerseits sehen wir eine doch recht große Varianz über die Kantone. Vom Wallis ganz oben etwa 15% nach 3 Jahren erwerbstätig. Ins gar nicht weit entfernte Graubünden, ganz unten, wo es immerhin Richtung 50% geht. Ja. Wir sehen also eine große Varianz über die Kantone und ich glaube, man darf auch sagen, in allen Kantonen noch etwas Luft nach oben. Ja. Diese große Varianz hat ganz viele Gründe, institutionelle, makroökonomische. Was aber kein Grund ist, ist die Komposition der Geflüchteten. Wieso? Weil in der Schweiz, ganz ähnlich wie in Deutschland mit dem Königsteiner Schlüssel, die Zuteilung der Geflüchteten auf die Kantone zufällig ist. Ja. Die Geflüchteten und ihre Präferenzen haben da nicht mitzureden, außer natürlich, es geht um die Einheit der Kernfamilie oder gewisse medizinische Behandlungen, die nur in Universitätskantonen wie Lausanne oder Zürich vonstatten gehen können. Ansonsten wird ganz ähnlich wie in Deutschland, ganz ähnlich wie in Holland, ganz ähnlich wie in Schweden oder Dänemark, Geflüchtete zufällig auf die Kantone, Bundesländer oder Arbeitsmarktregionen verteilt. So. Das Zweite, was wir sehen, ich habe das vorher erwähnt, sind die Charakteristika der Geflüchteten. Hier haben wir reine Korrelation, bitte überinterpretieren Sie das nicht. Was wir sehen, ist, dass Männer im Vergleich zu Frauen nach 3 Jahren eine Erwerbswahrscheinlichkeit haben, die um etwa 20 Prozentpunkte höher ist. Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe dafür. Das Alter hilft, wenig überraschend nicht. Personen, die älter als 50 sind, sind weniger erwerbstätig. als Person zwischen 18 und 29. In der bilingualen oder trilingualen Schweiz ist es tatsächlich etwas von Vorteil, wenn ich Französisch spreche, und wir sehen auch gewisse Unterschiede je nach Herkunftsland. Ja. Was wir nun machen, ist, dass wir die erste und die zweite Grafik quasi verbinden und ich hier ausgewählt für zwei Kantone, das deutschsprachige Solothurn und die französischsprachige Waadt, Ihnen wiederum diese Korrelation zeigen. Und was Sie hier sehen, sind, dass gewisse Charakteristika einen sehr ähnlichen Einfluss in beiden Kantonen haben. Männer haben es einfacher, erwerbstätig zu sein, Jüngere haben es einfacher. Wir sehen auch, dass Personen aus Sri Lanka beispielsweise in beiden Ländern eher erwerbstätig sind. Wir sehen aber auch gewisse Unterschiede. Sprachkenntnisse, da brauchen Sie nicht mich, um herauszufinden, dass natürlich in der französischsprachigen Waadt Französisch ein Vorteil ist. In Solothurn sehen wir, bringt das herzlich wenig. Es gibt aber auch subtilere Unterschiede und natürlich Interaktionen zwischen all diesen Charakteristika. Aber was wir beispielsweise sehen, ist, dass Personen auf Afghanistan möglicherweise aufgrund des größeren Netzwerks in Solothurn hier eher erwerbstätig sind als in der Waadt. Und genau diese Interaktion zwischen den Eigenschaften der Geflüchteten und den Kantonen möchten wir nun ausnutzen, um Geflüchtete, wenn nichts dagegen spricht, eben eher in die Kantone zuzuteilen, wo sie eher erwerbstätig sind. Was wir also gebaut haben, ist ein wirklich ganz einfacher Algorithmus, aber unterstützt von den guten Daten, die wir in der Schweiz haben, die wir in Holland haben, die wir in Teilen Amerikas haben. Und wir können gerne im Q&A darüber reden, was in Deutschland passieren müsste, damit man die Daten des BAMF und der Bundesagentur für Arbeit für Ähnliches verbinden könnte. Ja. Also, wir haben Registerdaten, aus denen wir sehen, wer in der Vergangenheit eingereist war, was für Charakteristika diese Personen haben, in welche Kantone sie zugeteilt wurden und wann sie erwerbstätig wurden. Ja. Damit, mit diesen historischen Daten über die Einreise in den letzten paar Jahren, können wir dann eben die Erwerbswahrscheinlichkeit für alle Kantone und alle Profile vorhersagen. Und das erlaubt uns, zumindest im Prinzip, für eine neu eingereiste Flüchtlingsfamilie, für alle Kantone die Erwerbswahrscheinlichkeit vorherzusagen und sie, wenn nichts dagegen spricht, in den Kanton zuzuteilen, wo sie eben am ehesten eine Stelle findet. In der Schweiz maximieren wir, weil das vom den zuständigen Ministerien so gewünscht wurde, darauf die Erwerbswahrscheinlichkeit von einem Mitglied der Familie zu optimieren. In Holland ist man etwas progressiver, darf ich sagen. Da ist es ein gewichteter Durchschnitt über alle erwerbstätigen Personen in der Familie. Das heißt also, wir können da ein Augenmerk darauf legen, dass nicht die Erwerbswahrscheinlichkeit der Männer aufgrund der Frauen maximiert wird. Und ebenso können wir dort auch berücksichtigen, dass die Arbeitnehmenden nach ein paar Jahren zumindest einen gewissen Mindestlohn erreichen sollen. Ja. Wie gesagt, diese wichtigen Detailfragen, auf was optimiert wird, die all den Ländern, die wir arbeiten, liegen nicht in unserer Hand, sondern in der Hand der Ministerien. Aber es ist für uns ganz interessant zu sehen, dass indem wir die Ministerien quasi zwingen, ihre oftmals impliziten Prozesse für uns in Code umzusetzen, dass sie dadurch explizit werden und auch eine Diskussion darüber möglich ist. Gut, was haben wir gemacht? Zuerst machen wir eine rückblickende Wirkungsanalyse. Wenn Statistiker über rückblickende Wirkungsanalyse reden, da muss man immer vorsichtig sein. Aber was haben wir simuliert? Wir haben simuliert, nach bestem Wissen gemessen, was einerseits die im Durchschnitt über alle Kantone die Erwerbswahrscheinlichkeit nach 3 Jahren ist und was wir aufgrund dieser arbeitsmarktoptimierten Zuteilung glauben, herausholen zu können. Und ob das jetzt 26% oder 20% sind, ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber was wir hier doch sehen, ist, dass durch diese integrationsoptimierte Kantonszuteilung wir denken, dass wir durch die algorithmische Unterstützung die Erwerbswahrscheinlichkeit nach 3 Jahren doch signifikant erhöhen können. Ganz wichtig für uns ist, dass diese Erhöhung nicht nur im Durchschnitt stattfindet, sondern auch über sämtliche Untergruppen. Nicht, weil wir es im Algorithmus so programmiert haben, sondern tatsächlich kommt das direkt aus den Daten. Aber das ist natürlich etwas, was wir eng beobachten. Wir sehen also, dass nicht gleich viel, aber immerhin in der Richtung alle Altersgruppen von der algorithmisch unterstützten Zuteilung profitieren würden. Frauen ebenso wie Männer, die französisch- und die nicht-französischsprachigen und dann auch über die damals größten Herkunftsländer. Was haben wir als nächstes gemacht? Ich fokussiere hier nun kurz auf die Schweiz und die Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat für Migration, das ist das schweizerische BAMF. Der bestehende Prozess, ganz ähnlich wie in Deutschland, ist: Asylsuchende Personen überschreiten die Grenze, beantragen Asyl, in der Schweiz heißt das in einem Empfangs- und Verfahrenszentrum, und nach einer eingehenden Prüfung führen ganz zentral die Mitarbeiterinnen des Staatssekretariats für Migration die Geflüchteten, das ist der Status Quo-Prozess, eben zufällig einem der 26 Kantone zu. Tags darauf, den Geflüchteten wird ein Bahnticket ausgestellt, zweiter Klasse, findet dann der Umzug in den zugewiesenen Kanton statt. Wir setzen natürlich hier bei der Zuteilung an, wo die Mitarbeiterinnen die neuen Fälle erfassen. Zuerst wollte ich da eine elegante IT-Lösung, dass wir die Daten über die Geflüchteten direkt in unser System einspeisen können. Ich wurde dann schnell eines Besseren belehrt, dass IT-Projekte mit Ministerien Jahre dauern und wir wahrscheinlich das Pilotprojekt jetzt noch nicht hätten starten können. Deswegen machen wir alles händisch, sprich, die Mitarbeiterin gibt die Charakteristika der Geflüchteten in unsere Plattform, die wir mit ihnen zusammengebaut haben, ein. Der Algorithmus generiert einen Verteilvorschlag. Die Mitarbeiterin schaut sich den Verteilvorschlag an und überprüft nochmal, ob nichts dagegen spricht. Eben keine Verletzung der Einheit der Kernfamilie, keine medizinischen Gründe, die dafür sprechen, dass eine Person einem anderen Kanton zugewiesen wird, und keine der anderen Ausschlussgründe. Wenn nichts dagegen spricht, implementiert sie den Vorschlag. Wenn sie ihn nicht implementiert, sondern ablehnt, schreibt sie uns eine kurze Nachricht im System, und das erlaubt uns natürlich, den Algorithmus auch neu und besser zu trainieren. Ja. Gut, jetzt habe ich Ihnen vorher diese vielleicht beeindruckenden möglichen Integrationsgewinne der algorithmisch unterstützten Zuteilung gezeigt. Wie gesagt, das sind rückblickende Wirkungsanalysen, denen ist grundsätzlich nicht zu trauen, und insbesondere nicht unseren, das will ich auch klar sagen, wo wir nämlich aufgrund von einem Vor-Covid-Arbeitsmarktdaten für eine Mit- und Nach-Covid-Arbeitsmarkt trainiert haben und Prognosen erstellt haben. Ja. Aber gut, was wir machen ist, dass wir mittlerweile vor doch einigen Jahren schon, 2020, ein groß angelegtes Pilotprojekt mit dem Staatssekretariat für Migration gestartet haben und hier tatsächlich eine randomisierte und kontrollierte Doppelblindstudie. Ja. Also das heißt, und forschungsethisch können wir es gerne diskutieren, was wir da quasi an Kosten und Verantwortung auf uns genommen haben. Aber das heißt, dass weder die Geflüchteten noch die Mitarbeiterinnen des Staatssekretariats für Migration wissen, wer zufällig unter dem Status Quo-Prozess zugeteilt wurde und wer mit algorithmischer Unterstützung. Das hat auch ein paar quasi kleine Kniffs mussten wir da machen. Sprich, der Algorithmus hat ein paar Millisekunden, bis der Verteilvorschlag generiert wird. Ja, das heißt also auch, bei der zufälligen Zuteilung mussten wir eine Verzögerung einbauen, sodass das eben gleich für die Mitarbeiterin aussieht. Was wir gemacht haben, hier ist der aktuelle Stand, ist, dass mittlerweile ein bisschen mehr als 5.500 Familien im Pilotprojekt, die Hälfte davon algorithmisch unterstützt, die andere zufällig mit dem Status Quo-Prinzip zugeteilt wurde. Wir haben dann schnell herausgefunden, dass wir das Pilotprojekt noch verlängern sollen. Aus mehreren Gründen. Einerseits können wir endlich jetzt Prognosen machen aufgrund von Arbeitsmarktdaten post-Covid und hoffen tatsächlich, dass die Präzision dadurch auch ein bisschen besser wird. Und aufgrund der Konflikte in der Welt war es bisher auch so, dass die Geflüchteten mehrheitlich aus drei Ländern kamen: Türkei, Afghanistan, Syrien. Ukraine ist noch nicht berücksichtigt, die im Pilotprojekt sind. Und wie Sie sich vorstellen können, ein Algorithmus, der aufgrund der Diversität der Geflüchtetencharakteristika Integrationsgewinne erzielen kann, ist natürlich nicht besonders gut ausgestaltet, wenn die Geflüchteten alle sehr ähnlich aussehen. Ja. Wir verlängern also das Pilotprojekt, aber wenn Sie mich wieder mal einladen, Mitte 2026 kann ich Ihnen dann genauer sagen, wie weit entfernt oder wie nah wir bei den prognostizierten Integrationsgewinnen sind. Wir haben bis jetzt, und das haben natürlich ein monatliches Monitoring, zumindest gesehen, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht und es tatsächlich so ist, dass die Familien, die mit dem Algorithmus zugeteilt wurden oder algorithmisch unterstützt zugeteilt wurden, eher erwerbstätig sind als die unter dem Status Quo-Prinzip. Und mit dieser hoffentlich sehr praktischen aber etwas hoffnungsfrohen Botschaft möchte ich gleich enden. Ich habe meinen Vortrag das Integrationsfenster genannt und auch so illustriert, aus einem einfachen Grund. Was wir in diesen beiden Studien, aber wirklich quer durch fast alle Studien, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, sehen, ist Folgendes. Und das mag vielleicht eine triviale Einsicht sein, aber eine, die, glaube ich, gerade in der Politik noch nicht immer angekommen ist. Was wir sehen nämlich ist, dass es eben alle diese empirischen Studien auf die Existenz eines Integrationsfensters hinweisen. Was ich damit meine, ist, dass Instrumente, Maßnahmen und Unterstützung, die kurz nach der Einreise ansetzen, sei es die Unterbringung der Gastfamilien, die arbeitsmarktorientierte Kantons- oder Zuteilung, sei es die Unterstützung durch Sprachkurse oder, wir sehen das in anderen Studien, ein Sozialhilfeniveau, das genug groß ist, dass Personen nicht in die Kriminalität abdriften, also die kurz nach der Einreise ansetzen, einen überproportional positiven Effekt haben. Und zwar nicht nur kurz, sondern mittel- und langfristig. Und mit diesen Gedanken danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Migrationsforscher Dominik Hangartner über die langfristige Integration von Geflüchteten. Er hat seinen Vortrag am 27. November 2024 gehalten in Halle-Saale im Rahmen des Symposiums Migration der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.